Woran erkennt man Geschlechtsidentität? Wie wird sie festgestellt? Wir haben gesehen, dass sich Geschlechtsidentität nicht unbedingt von außen ablesen lässt. Geschlechtsidentität ist sehr privat und bei den meisten Menschen sehr stabil. Versuche des Umfelds, Transmenschen zu einer Abkehr zu bewegen, nicht zuletzt auch deren eigene Versuche diesbezüglich, scheitern oft an einem unabänderlichen, starken Wunsch, sie selbst zu sein und gemäß der eigenen Identität zu leben. Das oben beschriebene Kind, das von den Eltern als Junge eingeordnet wurde und am liebsten die Handtaschen und Kleider der Mutter zum Spielen hätte, hat seinen Wunsch versteckt und versucht, sich anzupassen. Vielleicht gelingt es ihm, den Wunsch sogar zu vergessen. Sobald die Sehnsucht nach seinen Vorlieben aufscheint, verdrängt das Kind diese sofort und vergisst sie jahrelang. Zurückbleiben ein diffuses Unwohlsein und der Eindruck, nicht in diese Welt zu passen, falsch zu sein, nicht dazuzugehören. Häufig werden diese Kinder gehänselt, weil man ihnen anmerkt, dass sie im Club der Jungen bzw. Mädchen nicht wirklich Mitglied sind. Durch die dauernde Ablehnung, die Transmenschen während ihrer Kindheit gegenüber der eigenen Wesensart und den persönlichen Vorlieben spüren, entwickeln viele von ihnen ein geringes Selbstwertgefühl. Sie machen sich die Werte des Umfeldes zu eigen. Eine innere Transfeindlichkeit macht sich breit. Sie hassen alle ihre Eigenschaften, die auf ihr Anderssein hindeuten. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als normal zu sein. Manchen gelingt die Anpassung so weit, dass alles, was von der Geschlechternorm abweicht, gut versteckt wird. Man sieht ihnen den Wunsch vielleicht nicht an. Und wenn sie sich eines Tages dann als trans outen, fallen die Eltern aus allen Wolken. Woran orientieren wir uns, wenn wir jemandem ein Geschlecht zuordnen? Bei Neugeborenen geschieht dies anhand der Genitalien. Nur in den Fällen, in denen das Genital nicht klar männlich oder weiblich ist, kommt es zu weiteren Abklärungen. Wir nehmen automatisch an, dass sich die Geschlechtsidentität entsprechend der genitalen Zuordnung entwickeln wird. Das ist eine Hypothese, die meistens zutrifft, aber nicht immer. Später werden die Kinder bekleidet, sodass die Unterscheidung anhand der Genitalien de facto nicht mehr möglich ist, wenn wir das Kind nicht kennen. Die genderspezifische Babykleidung soll uns helfen, die Zuordnung vorzunehmen. Männliche und weibliche Säuglinge und Kleinkinder unterscheiden sich in Schreiverhalten, motorischer Entwicklung und Interessen nicht so deutlich, wie vom Umfeld angenommen wird. Trotzdem haben wir in Kapitel 2 bereits gesehen, dass Erwachsene klare Zuteilungen vornehmen anhand von Unterschieden, die sie männlichen und weiblichen Säuglingen zuschreiben. Im Kindesalter zeigen die meisten Kinder bereits ein klares Bild von genderspezifischen Verhaltensmustern, welche im komplexen Wechselspiel mit ihrem Umfeld entstanden sind. Ein männliches und ein weibliches Kind unterscheiden sich vor der Pubertät äußerlich nicht oder unwesentlich, weder in der Stimmlage noch in Größe und Muskelkraft. Die Kinder könnten problemlos die Rolle wechseln, ohne dass dies im Umfeld bemerkt würde. In unserer Zuordnung orientieren wir uns bei Kindern demnach an Kleidung und Verhalten. Nach der Pubertät wird dies anders. Die sekundären Geschlechtsmerkmale, einerseits die Brüste und Rundungen von Gesäß und Oberschenkeln, andererseits der Stimmbruch und Bartwuchs, triggern eine entsprechende Geschlechtszuteilung durch das Umfeld. Menschen, die ein kantiges Gesicht, einen Bartschatten und eine tiefe Stimme haben, werden nur schwerlich als Frau gelesen und akzeptiert, auch wenn sie sich weiblich kleiden und verhalten. Menschen mit hoher Stimme werden ab einem bestimmten Alter automatisch als Frau gesehen, auch bei ansonsten sehr männlichem Erscheinungsbild. Dies führt für viele Transmenschen zu einem hohen Leidensdruck. Sie fühlen sich verletzt, wenn sie vom Umfeld mit Herr angesprochen werden, obwohl sie sich durch ihr Äußeres klar als Frau zu erkennen geben. Hier zeigt sich eines der größten Probleme für viele Transmenschen. Der sehnlichste Wunsch ist es, dem passenden Geschlecht zugeordnet zu werden, und zwar als Selbstverständlichkeit. Die meisten wünschen sich Normalität und Anerkennung. Gleichzeitig fällt es vielen Cis-Menschen heute noch schwer, sich von den herrschenden Stereotypen zu verabschieden. Für sie ist klar, dass die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale ausschlaggebend sind für die Geschlechtszuteilung und nicht der Geschlechtsausdruck, den jemand wählt, um seine Geschlechtsidentität nach außen zu zeigen. Aus all diesen Ausführungen wird klar, dass Geschlechtsidentität nicht festgestellt oder diagnostiziert werden kann. Die Bestimmung der Geschlechtsidentität kann man nicht in Testverfahren oder durch Beobachtungen zweifelsfrei erschließen. Sie obliegt der Hoheit der betreffenden Person. Was meine Geschlechtsidentität ist, kann nur ich berichten. Für die meisten Menschen ist dies keine freie Wahl, sondern eine Notwendigkeit, ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu bestimmten Geschlechtsbezeichnungen und Kategorien. Die Beschreibung dieser Identität ist sehr subjektiv und variantenreich. Sie erschließt sich uns im Gespräch mit den betreffenden Jugendlichen in der Sprechstunde anhand ihrer eigenen Beschreibung. Die Definition der Geschlechtsidentität, das heißt die bewusste Zuordnung zu einer der Kategorien, die jemand als am besten passend für sich beurteilt, kann für einige Transpersonen als Akt der Selbstbestimmung und Befreiung erlebt werden. Mit der Erkenntnis, dass Geschlechtsidentität nicht medizinisch diagnostiziert werden kann, wurde ein Paradigmenwechsel in der medizinischen Betreuung und Behandlung von Transmenschen vollzogen, über den im Kapitel 11 weiter berichtet wird.